together, talked about being so free. Willkommen bei Mit Milch und Zucker, wo wir mit Menschen Kaffee trinken, damit ihr sie kennenlernen könnt. Willkommen zurück bei Mit Milch und Zucker, neue Woche, neue Folge. Mein Name ist Christiane und im Zoom-Fenster neben mir ist wie immer die Brenda. Hallo.
Hallo.
Eigentlich nicht wie immer, weil das letzte Mal, wie wir aufgenommen haben, warst du nicht dabei. Aber heute bist du wieder dabei. Das freut mich sehr.
Ja, aber wir haben schon wieder ein Zeitdrama, weil also diese Zeitverschiebungen, das macht mich verrückt, weil ich kenne mich nicht aus, ich weiß nie, wo, wer, wie spät es ist. Und ich brauche hier einen Menschen, der mir das erklärt. Oder meine Zeitzone managt. Wie auch immer.
Mein neuer Titel ist Zeitzonenmanagerin. In der dritten Zeitzone und im dritten Zoom-Fenster heute bei uns ist der Jakob. Hallo.
Grüß euch.
Wir freuen uns wahnsinnig, dass du bei uns bist. Und ich stelle dich gleich mal vor, damit wir ganz, ganz schnell zum Thema kommen, weil ich bin so excited, was wir heute reden werden. Du bist der Jakob. Du bist ursprünglich aus der Steiermark. Ist das richtig?
Genau. Born and raised in Graz.
Sehr gut. Finde ich sehr sympathisch. Aufmerksam geworden sind wir, weil du beim Ö3 Podcast Award, beim letzten, also beim aktuellsten Ö3 Podcast Award, bei den Top 3 der Newcomer Podcasts dabei warst mit deinem Podcast Stuff, The Diary of Volunteers on Earth, den es seit Dezember 2022 gibt. Beim Podcast selbst sprichst du mit Freiwilligen über ihre Arbeit und die Motivation dahinter. Bist selbst auch als Freiwilliger schon tätig gewesen, auch als Journalist bei der Kleinen Zeitung. Du warst auch mal Lehrer, habe ich gelesen. Und momentan bist du unterwegs seit 22. Februar, um per Land- und Seeweg in 5 Monaten nach Südkorea zu reisen. Und wir erwischen dich in Antalya. Soweit zu dir. Worüber wir mit dir jetzt genau reden wollen, warum ich so excited bin und so schnell rede, erklärt jetzt die Brenda.
Immer haben wir uns überlegt, einmal vor den Vorhang bitte. Warum ist es wichtig, die Geschichten anderer zu erzählen? Wie in der Vorstellung schon gehört, sprichst du in deinem Podcast mit freiwilligen HelferInnen aus verschiedenen Bereichen. Auch wir als Mit Milch und Zucker haben es uns zur Aufgabe gemacht, andere Leute und ihre Geschichten vor den Vorhang zu holen und eine Plattform zu schaffen, um eben diese Geschichten und Menschen kennenzulernen. Wir wollen mit dir über deine Idee hinter DAF sprechen, warum du es wichtig findest, andere Menschen vor den Vorhang zu holen und wollen von dir wissen, was du mit dem Satz, aber ich habe ja gar nichts zu erzählen, anfangen kannst. So der ganze Satz. Aber wir fangen wie immer an mit den Questions to go und die Christiane hat die erste.
Bist du bereit?
Ich hoffe doch. As ready as I'll ever be.
Okay. Frei. Film oder Serie?
Serie.
Ausschlafen oder früh aufstehen?
Ausschlafen, aber ich versuch's zu ändern auf früh aufstehen.
Inspiration hole ich mir durch.
Bücher, Podcasts und tolle Menschen mit tollen Geschichten.
Als Kind wollte ich werden.
Kryptozoologe oder Fußballkommentator als Alternative. Also das war das Entweder-Oder.
Der beste Ratschlag, den du je bekommen hast.
Du bist genug.
Womit kann man dir eine Freude bereiten?
Vieles. In Wirklichkeit braucht man nur auf mich zugehen und mir irgendwas Tolles erzählen und mit mir ins Gespräch kommen. Und das ist eigentlich schon Freude genug meistens.
Wenn du ein Video haben könntest von einer Situation deiner Wahl aus deinem Leben, welche wäre es?
mein Fahrradunfall in Peking.
Abschalten kann ich am besten bei?
In der Hängematte schaukeln und entweder ein gutes Buch lesen oder eben in letzter Zeit öfters einen guten Podcast hören.
Welches Lied darf auf keiner Playlist fehlen?
Seed mit, da wird es jetzt schwierig, welches Seed-Lied, momentan Hayley Bob.
Danke sagen möchte ich.
Ganz klischeehaft meinen Eltern.
Und wie trinkst du deinen Kaffee?
Je nach Tageszeit, ganz schwarz, ohne irgendwas oder mit einem Schuss Milch.
Perfekt, Questions to go gemeistert. Wir sind durch mit dem Wordrap. Und jetzt gleich mal, was ist ein Kryptozoologe?
Ja, das, also ich weiß gar nicht, ob das wirklich die offizielle Bezeichnung dafür ist. Also bitte nicht mich drauf festnageln, aber ich habe früher so ein Buch gehabt, da ist es ganz viel um so Fabelwesen, beziehungsweise so also Wesen wie Bigfoot und Yeti und solche Sachen gegangen. Und ich habe mich da dann irgendwie als junger Teenager mal dazu informiert und bin auf diesen Beruf oder diese Berufsbezeichnung Kryptozoologe gestoßen. Und meines Wissens nach sind es ZoologInnen, die sich mit unentdeckten Tierarten beschäftigen. Was aber in Wirklichkeit viel unspektakulärer ist, als ich es mir damals vorgestellt habe, weil du halt meistens eher so, keine Ahnung, Schnecken oder irgendwelche ganz unspektakulären Tiere entdeckst oder suchst, anstatt jetzt den Bigfoot oder den Yeti.
Ich habe mir das jetzt gerade so ein bisschen vorgestellt, wie die fantastischen Tierwesen von Harry Potter, wo man dann so
Ja, so habe ich
in
es
so
mir
einen
damals auch
Koffer
vorgestellt.
reinsteigt und so. Aber okay, dann gibt es das wohl nicht in echt. Dann fangen wir am besten mit der ersten großen Milch- und Zuckerfrage an. Die gibt es nämlich wirklich. Und zwar ist das, was ist oder war der beste Kaffee, den du getrunken hast? Weil da geht es ja oft gar nicht da so sehr darum, wie er geschmeckt hat, sondern in welcher Gesellschaft oder wo man den getrunken hat.
Ich muss dazu sagen, dass ich noch gar nicht einmal also so lang Kaffeetrinker bin und ich es auch, um ehrlich zu sein, nicht einmal aus Genuss trinke, sondern das war eher für mich so ein soziales Ding dann als Lehrer, weil halt in der Pause wird Kaffee getrunken. Aber was mir jetzt gerade irgendwie eingefallen ist, also ich bin ja Pfadfinder und da kommen wir vielleicht auch später noch drauf zurück und auf einem internationalen Pfadfinderlager, wo ich dabei sein durfte, als ich 15 war, da waren meine Eltern zu Besuch und da gibt's normalerweise auf diesen Großlagern das Wiener Kaffeehaus. Und da haben wir dann mit den Freunden, mit denen ich dort war und mit meinen Eltern und ich glaube, es sind noch ein paar Leute am Tisch gesessen, haben wir dann dort einen Kaffee getrunken. Und deswegen war, das war, de der war deswegen für mich so besonders, weil dieses Großpfadfinderlager für mich wirklich so die Tür zur Welt war. Also mit 15 das erste Mal Menschen aus aller Welt kennenlernen. Dort waren 40, 50.000 Jugendliche aus über 150 Ländern und das werde ich nie vergessen. Und dass meine Eltern da zu Besuch sein haben können, das war noch einmal extra cool. Und jetzt zuletzt war noch, das war zwar kein Kaffee, sondern ein Tee, weil in der Türkei ist die Chai, wie man da sagt, Kultur sehr groß, also die Teekultur. Und der erste Chai nach dem Grenzübertritt von Griechenland in die Türkei, der war auch sehr besonders, weil ich da spätabends keine Ahnung gehabt habe, wo ich schlafen werde, und dann einen Tee bekommen habe und von den gleichen Gastgebern, die dieses Café betrieben haben, dann einen Schlafplatz angeboten bekommen habe. Und das war so flashig einfach.
Du machst ja den Podcast und da haben wir dich irgendwie kennengelernt darüber und ich habe es auch schon ein paar Folgen gehört. Und ich finde es total interessant, über Volunteering oder Freiwilligenarbeit zu sprechen. Weil ich finde, dass es in Österreich oft ein bisschen zu wenig, also geehrt wird auch und gezeigt wird. Es gibt dann irgendeinen freiwilligen Preis, der irgendwie seine sehr Elite mitbekommt. Woher kommt deine Faszination für Volunteering?
Ja, also das, eben wie gerade schon erwähnt, eine meiner riesengroßen Leidenschaften, aber vermutlich, ja, die größte, Top 3 auf jeden Fall, sind die Padis, die Pfadfinderinnen und Pfadfinder. Da bin ich selbst dabei, seit ich 7 bin, also als kleiner Zwerg noch, und bin dort nach wie vor, also jetzt momentan auf Reisen halt nicht, aber wenn ich in Österreich und in Graz bin bei meiner Gruppe, Shoutout an Graz 5 Kalvarienberg, wenn mir das erlaubt sei, an dieser Stelle. Da bin ich Jugendleiter für die 16- bis 20-Jährigen, beziehungsweise Jugend-B-Gleiter, sagen wir mittlerweile. Früher hat es noch einen geschichtlich behafteten anderen Namen gehabt, aber das ist jetzt nicht mehr so. Und ja, da arbeiten ganz, ganz viele Menschen in ganz Österreich, in unserer Gruppe, auch eben auf der ganzen Welt, alle ehrenamtlich. Also niemand von uns verdient dabei einen Cent. Wir machen das alle wirklich nur aus Leidenschaft und aus Überzeugung und weil die Pfadfinderei auch so ein bisschen ein Wertesystem vertritt, womit ich mich persönlich einfach sehr gut identifizieren kann auch. Und die Idee ist eben eigentlich daraus entstanden. Also ursprünglich soll es eigentlich einmal ein Fadi-Podcast sein. Irgendwann einmal ist mir dann aber irgendwie vorkommen, das wäre doch schade, wenn man nicht die ganzen anderen freiwilligen Organisationen, Menschen, die sich engagieren, die ganzen Volunteers, da gibt es ja zig Felder, in denen Ehrenamt und Freiwilligenarbeit passiert und die wegzulassen, wäre eine Schande eigentlich. Und deswegen habe ich mir dann gedacht, ich weite das einfach aus und mache es einfach überhaupt auf Volunteering und auf Freiwilligenarbeit.
Und wie ist das überhaupt zustande gekommen, dass du gesagt hast, du machst generell einen Podcast? Also jetzt gar nicht vom Thema her, weil das war ja, du warst Lehrer, du bist bei den Pfadis, du warst doch Journalist.
Genau,
Wie passt das rein?
also ich höre selbst Podcasts seit 2018. Und ich habe damals in China gearbeitet als Lehrer an einer internationalen Volksschule, internationalen Schule als deutschsprachiger Volksschullehrer. Und mit ein paar Kollegen dort haben wir immer beim Mittagessen recht gute Gespräche gehabt und damals schon immer gewitzelt, dass wir eigentlich einen Podcast machen sollten. Das haben wir aber leider nie gemacht, bis ich dann wieder in Österreich war und dann mit einem meiner besten Freunde eine, ja, also da haben wir dann auch gesagt, hey, warum haltet man eigentlich Erinnerungen immer zum Beispiel als Fotos fest, aber es haltet nie jemand gute Gespräche fest? Und da ist dann unser erstes Podcast-Projekt, Sauohr Stoff heißt es, entstanden. Da, das ist mittlerweile ruhig gestellt, sagen wir mal so, weil der Christoph, mit dem ich den Podcast gemacht habe, mittlerweile Vater ist und sich das einfach zeitlich mit den Ressourcen nicht ausgeht. Und ja, mir hat das aber irrsinnig viel Spaß gemacht. Ich rede außerdem irrsinnig viel gern und auch, wenn das irgendwie vielleicht jetzt dumm klingen mag, aber mir haben tatsächlich auch schon viele Leute gesagt, dass ich eine recht angenehme Stimme zum Zuhören habe. Und das hat mich irgendwie alles darin bestärkt, mich dann, ja, mehr ein bisschen darauf zu fokussieren. Und dadurch, dass ich halt auch selbst mittlerweile echt gern Podcasts höre und viele Podcasts höre, ja, war das dann irgendwie, hat sich das richtig angefühlt, das weiter zu verfolgen und zu vertiefen und mich darauf ein bisschen zu fokussieren.
Ich finde es voll angenehm, weil eben wir sind über den Podcast Award auf dich aufmerksam geworden, dass es ein Podcast, also dass du einen Podcast machst mit einem Thema dahinter, also mit irgendwas, wo man sagt, okay, das ist ein konkretes Ding, darüber redest du, weil es dir irgendwie wichtig ist, weil es dir wichtig ist, dass die Leute eine Plattform bekommen und nicht, weil es ein weiterer Kanal ist, wo du deine Themen irgendwie kundtun kannst. Und das fand ich irgendwie sehr erfrischend.
Dankeschön. Ja, das war, das ist die Idee, genau. Also ich quatsch eh ziemlich gern und versuche aber, ich weiß nicht, irgendwelche schlauen Leute haben das einmal gesagt, dass es einen Grund hat, warum wir einen Mund und zwei Ohren haben, nämlich, dass man doppelt so viel zuhört, wie selber labert. Und das habe ich, glaube ich, bis jetzt noch nicht so gut können, versuch's aber. Und ein Podcast ist da auch eine gute Möglichkeit, dass man einfach, da hat man nämlich dann, wenn man es nachbearbeitet, wirklich vor Augen, wie viel man selber geredet hat und wie viel die anderen geredet haben. Und da schaue ich dann schon immer, oder versuche zumindest, dass das, ja, dem zwei Augen, ein Mund, zwei Ohren, ein Mund-Prinzip. Habe ich vorher auch schon Augen
Nein,
gesagt?
nein, da hast du
Ich habe
Angst.
natürlich
Nein,
Ohren
alles gut.
gesagt. Okay.
Wie willst du, ich versuche immer jetzt Fragen zu stellen, die uns andere Menschen stellen, so wie wir das irgendwie anlegen. Und deswegen auch, das kommst du gleich zum Handkuss und wirst diese Fragen mal für uns beantworten, damit wir auch gute Antworten haben. Und zwar, meine erste Frage wäre, wie wählst du NGOs, Menschen aus, die du einlädst? Nach was sind da so Kriterien?
Also ich würde da jetzt gerade gern irgendwie eine ganz fundierte Antwort geben, aber in Wirklichkeit schaut es so aus, dass es einfach die Menschen in meinem nächsten Umfeld bis jetzt gewesen sind. Also ich habe schon auch mittlerweile immer wieder Anfragen gestellt, aber es ist einfach, die erste Folge ist mit zwei super guten Pfadi-Freunden. Ich habe eine Folge mit meinen Großeltern gemacht, eine Folge zum Sternsingen, auch über die Pfadis. Also es ist eigentlich in Wirklichkeit mehr das Netzwerk, was dann wirklich greift. Und auch jetzt tatsächlich, also der letzte Podcast, der jetzt am Montag erschienen ist, zum Beispiel über eine Ecological Research Association heißt die in der Türkei hier in Belek, also ganz in der Nähe von Antalya. Also die beschäftigen sich mit Meeresschildkröten und deren Schutz. Und das ist entstanden aus einer anderen Folge, die ich aufgenommen habe mit einer österreichischen Organisation, die sich mit Naturschutz rund um das Mittelmeer beschäftigt. MERA heißt die. Und so ist das irgendwie, ja, das läuft halt so irgendwie Schritt für Schritt. Also das eine führt dann zum anderen und das ist aber auch das, was mir eigentlich taugt. Also ich liebe das auch, diesen Flow, der dann irgendwie auch passiert automatisch und die Dinge, die sich dann fügen und ineinander fallen, das ist, mag in manchen Ohren vielleicht spirituell oder irgendwie komisch schwurblerisch klingen, aber mir passiert es echt oft so, dass einfach das eine zum nächsten führt.
Und wie kann man sich das so vorstellen mit Vorbereitung auf eine Folge? Ich meine, wir wissen, dass das, was im Endeffekt dann rauskommt, ist ungefähr die Hälfte von dem, was davor, danach und währenddessen passiert. Wie schaut bei dir so die Vorbereitung aus? Also wie planst du die Aufnahme? Wie recherchierst du die ganzen Organisationen? Oder ist das so, was die Leute erzählen, können sie erzählen?
Ich versuche schon möglichst frei den Leuten auch eine Plattform zu bieten. Und wenn das in eine Richtung gehen soll, die jemand einschlägt, dann versuche ich das jetzt auch nicht irgendwie künstlich zu verhindern. Also das ist mir schon wichtig. Natürlich auf die Organisationen, und ich sage jetzt auch einmal so ganz salopp irgendwie, je größer die Organisation, desto mehr Druck hat man dann doch auch irgendwie, dass man sich mehr vorbereitet. Also wenn das jetzt Freunde von mir sind oder so, dann mache ich das auch ein bisschen mehr aus dem Stegreif. Ich schaue mir dann eben an, womit sich die Organisationen oder auch die Einzelpersonen beschäftigen, was da die für mich spannendsten Themen irgendwie sind. Und bei mir geht es dann halt schon auch irgendwie immer auch ein bisschen um die Motivation dahinter. Also das, was treibt Leute an, sich freiwillig zu engagieren, irgendwie ehrenamtlich zu arbeiten. Und genau, und ich, ja, Vorbereitungsprozess schaut dann meistens so aus, dass ich mir schon ein paar Fragen zurechtlege. Ich mir selbst, auch als Journalist, ist mir das so vorgekommen, je weniger oft man dann eigentlich auf den Fragenzettel schaut, desto toller wird dann das Gespräch, was dabei rauskommt, ist irgendwie meine Erfahrung, weil dann eben wieder dieser Flow entsteht und dass man dann einfach im Gespräch darauf eingeht, was das Gegenüber halt sagt. Das versuche ich, und genau.
Du hast ja schon ein bisschen erzählt, dass du irgendwie über dein eigenes Engagement bei den Pfadfindern irgendwie so in diesen Bereich gekommen bist. Ich glaube, vielleicht können wir ein bisschen über Pfadfinder sprechen, weil ich habe das Gefühl, bei Pfadfinder gibt es auch so viel so Klischees, die man irgendwie kennt. Aber ich glaube, so ganz, was Kinder dort machen, wie man dort hinkommt, was man Erwachsene dort macht, irgendwie haben weniger Leute Einblick eigentlich. Ja, einschließlich mir zum Beispiel. Genau,
ja, das sehe ich genau gleich. Also ich bin auch tatsächlich selbst als Jugendlicher, als Kind, aber gerade dann so ab der Pubertät war es schon, ist man sehr damit konfrontiert worden, was die Menschen für Klischees haben. Da heißt, dann wird man dann halt verspottet auch irgendwie, weil man, woher kennt man die Pfadis? Meistens sind es die Fähnlein-Fieselschweiflinge von Zick, Trick und Track oder irgendwie aus Hollywood, wo dann halt die großen Manschetten da irgendwie mit den vielen Abzeichen sind. Viele Abzeichen haben wir tatsächlich. Also das ist ein wahres Klischee. Aber es ist doch deutlich mehr. Also es ist vor allem, wie bereits kurz erwähnt, es gibt wirklich ein sehr fundiertes pädagogisches Konzept und Wertegerüst, was dem Ganzen auch zugrunde liegt. Schaut im Grunde so aus, dass man, ja, du hast eine eigene Gruppe sozusagen, der du angehörst. Das ist meistens verbunden mit geografisch, was halt einfach die nächste Gruppe ist. In Graz war das bei mir, ja, doch, war, glaube ich, schon die nächste, eben einfach die zufälligerweise die Gruppe Graz 5. Meine Mama war zum Beispiel bei der Gruppe Graz 2. Also das ist ganz unterschiedlich. Und dann gibt's eben wöchentliche Treffen, die nennen wir Heimstunden. Und dort läuft es dann auch in unterschiedlichen Altersstufen ab. Also das ist je nach Gruppe auch ein bisschen unterschiedlich. Manche Gruppen haben zum Beispiel, fangen schon mit den sogenannten Bibern an. Die sind dann schon ab 3 oder 4 Jahren, glaube ich. Andere Gruppen fangen erst ein bisschen später an. Und auch international gesehen ist das unterschiedlich. Also manche sind dann wirklich bis 26 hinauf aktive Pfadis zum Beispiel. Bei uns in Österreich oder zumindest bei uns in der Gruppe hört es schon mit 20 auf. Also das sind dann eben die Ranger und Rover. Und ja, das geht dann von 16 bis 20. Und ab dann gibt es wieder unterschiedliche Wege, Pfade, die man dann einschlagen kann. Bei uns zum Beispiel gibt es die Flusspfadis, weil wir halt direkt an der Mur sind. Andere Gruppen haben da wieder ihre speziellen Sachen. Also das ist ganz unterschiedlich. Und was das riesengroße Highlight halt jedes Jahr ist, ist eigentlich das Sommerlager. Also das ist, es gibt schon auch immer wieder so Wochenendaktionen, Herbstlager, Winterlager, was auch immer. Aber das große Ding ist halt das Sommerlager, wo es dann meistens so, ich sage mal, ja, 10, 11, 12 plus minus Tage irgendwo hingeht. Je älter man wird, desto weiter weg auch. Also Auslandslager sind dann auch die Regel normalerweise für die ältesten Stufen. Wir waren zum Beispiel letztes Jahr mit unseren Raro, also mit den Jugendlichen, die ich begleiten darf, waren wir in Kroatien. Ich war selber schon in Polen, in Schweden, in Japan, in den USA, alles mit den Fadis. Und genau, das ist so das Ding. Und grundsätzlich ist es auch einfach ein riesengroßes Netzwerk, weil es halt doch, sagt man, die größte Jugendbewegung der Welt ist. Und ich bin wirklich gesegnet, dass ich Freunde auf der ganzen Welt habe über die Pfadis. Ich habe schon Leute in Australien besuchen können, in Kolumbien. Also das ist echt, ich kriege auch ein bisschen Gänsehaut, wenn ich davon erzähle, weil ich das einfach, ja, ich finde es super schön und ich finde auch, dass eben diese Werte, die wir vertreten, eben Naturschutz, Umweltbewusstsein, weltweite Verbundenheit, das sind alles so Dinge, mit denen ich mich einfach super gut identifizieren kann. Ob das ist jetzt so eine Ei-Geschichte, was zuerst da war, weiß ich jetzt nicht genau, ob die Partys dazu geführt haben oder ob ich eh schon so gepolt war, das weiß ich nicht. Aber das ist es im Grunde, was für mich den riesengroßen Reiz ausmacht und in mir dieses Feuer der Leidenschaft brennen lässt, sozusagen.
Glaubst du, es kommt dir zugute, dass du als Freiwilliger andere Freiwillige interviewst? Oder glaubst du, ist das eher, also stehst du dir da oft selber im Weg, weil du denkst, ah, das weiß ich eh, das muss ich gar nicht fragen?
Boah, gute Frage. Darüber habe ich noch gar nicht so nachgedacht. Ich glaube schon, dass es mir in gewisser Art und Weise hilft, weil ich eben nachvollziehen kann, wie es halt ist, wenn man Zeit freiwillig hergibt. Und das ist es im Endeffekt, was es für mich auch unterscheidet. Und das habe ich jetzt auch im letzten Podcast zum Beispiel mit der Denise gesprochen, dass halt einfach diese monetäre Transaktion eigentlich fehlt, wie die wir halt so oft in unserem Leben haben oder in eigentlich fast allem in unserem System. Und da ist das schon ein krasser Unterschied eigentlich, wenn du einfach was machst aus der Überzeugung heraus oder auch um etwas Gutes tun zu wollen. Weil ich meine, keine Ahnung, ob es wirklich sowas gibt wie den absoluten Altruismus, wo man was macht, nur um wirklich was Gutes zu machen. Also man hat schon auch immer selber irgendwie was davon. Und das hilft mir, glaube ich, schon. Ob ich mir selber dabei im Weg stehe, könnte natürlich auch sein. Aber darüber habe ich noch nie nachgedacht. Kann gut sein.
Es war spannend, dass du es ansprichst, eben dieses Ehrenamt im Vergleich zu, dass du eigentlich bei den meisten anderen Tätigkeiten für das, was du gibst, Geld bekommst. Ich glaube, das ist ja auch eine große Herausforderung für viele Organisationen. Du handelst ja in Wahrheit mit Wertschätzung. Und weil Menschen, die freiwillig aktiv sind oder sich irgendwie engagieren, brauchen oder wollen auch oft eine gewisse Form Anerkennung oder verdienen es auch. Und ich glaube, das ist ja die ganz große Challenge für viele Organisationen, diese Wertschätzung auch gut zu verteilen. Und das finde ich total spannend bei den Pfadfindern. Ein Pfadfinder ist ja ein sehr striktes System und ein System, das man lernt, glaube ich, wie das funktioniert. Und damit ist es aber auch organisiert irgendwie.
Das stimmt schon. Also es gibt halt einfach gewisse Mechanismen, die halt also die halt irgendwie gegeben sind. Eben, dass es so eine Struktur gibt und ein pädagogisches Konzept, das hilft, glaube ich, sicher. Aber ich glaube, das haben eben auch viele, viele andere Organisationen, die irrsinnig gute Arbeit leisten, wo es um Ehrenamt geht. Das hilft natürlich, ja, sicher. Aber ich finde das schön, man handelt mit Wertschätzung. Ja, das ist sehr schön formuliert, finde ich. Genauso ist es nämlich, ja. Aber nicht nur eben, also meiner Meinung nach geht es da nicht nur darum, dass man sich selbst wertgeschätzt fühlt, sondern ganz, ganz viel ist halt auch dieses Community-Ding, dass man eine Gemeinschaft hat und dass man ein Zugehörigkeitsgefühl hat, und einander auch wertschätzt. Und das war schon auch für mich auch immer das riesengroße Ding. Ich habe mich als Jugendlicher noch nicht irgendwie groß wo zugehörig gefühlt. Andere haben da vielleicht Sportvereine oder sonst irgendwas, keine Ahnung, am Land, in Österreich Blasmusik oder was weiß ich. Und das waren bei mir halt dann, irgendwann hat sich's einfach herauskristallisiert, das sind bei mir halt die Pfadis. Und ich glaube, das ist auch was, da kommt jetzt vielleicht ein bisschen der Philosoph in mir durch. Ich glaube, das ist schon was zutiefst Menschliches, einfach, dass man eben dieses Gemeinschaftsgefühl und dieses Zugehörigkeitsgefühl haben möchte. Und dann noch danach sucht, glaube ich, eigentlich jeder und jeder.
Ja, ich glaube, das ist eher einer der vielen Gründe, warum sich Leute engagieren. Ich glaube, der zweite Grund ist ein Anliegen. Dass man ein spezielles Anliegen hat, das man einfach tun möchte. Aber ich glaube, die Christian und ich waren sehr aktiv in der Flüchtlingskrise 2015 und haben dort viele Organisationen kennengelernt. Und die haben, glaube ich, schon oft ein bisschen gekämpft damit, wie sie mit Rollen in der Organisation umgehen. Ich war Volunteer in Kanada für einfach 3 Monate. Und in Kanada ist ja dieses ganze Freiwilligenmanagement, das ist echt ein Thema und das wird organisiert und da kennen sich Leute aus. Und bei uns ist das, finde ich, ein bisschen wenig erforscht, unterstützt, gefördert, dass, glaube ich, vor allem kleine Organisationen oft damit kämpfen, wie sie mit Freiwilligen umgehen.
Das kann ich mir sehr gut vorstellen, ja. Ich glaube eben, da hilft auch dieses, dass man sich eben, ja, diese Identifikation auch dann damit eigentlich mit der Organisation oder mit der Bewegung, dass da einfach, das hat wieder eine ganz andere Qualität, als wenn das jetzt eben was ist, wo ich, keine Ahnung, 2 Wochen, 1 Monat, 3 Monate, wie auch immer, kurz eintauche, ohne das jetzt irgendwie schlecht reden zu wollen, gell?
Ja,
bitte,
klar.
Bitte nicht falsch verstehen, weil jede Stunde ist Gold wert. Aber eben, dass man sich da wirklich so hineinfuchsen kann und so leidenschaftlich dafür wird, glaube ich, da hilft es schon, wenn man gewisse Strukturen eben hat, wie es wir bei dem Fadis eben zum Beispiel haben. Ja. Ich glaube, da hast du es ziemlich gut auf den Punkt gebracht eigentlich, ja.
Mich hat das in Kanada total fasziniert, dass der Anteil der Menschen, die Freiwilligenarbeit leisten, dort extrem hoch ist. Und das ist auch deswegen, weil der Staat das fördert. Und der Staat sagt, okay, wenn du etwas der Gesellschaft gibst, was die Gesellschaft besser macht, und ob es jetzt ist, mit Kindern lesen oder mit Hunden aus dem Heim spazieren gehen oder was auch immer, dann sollst du was davon haben. Und dann zum Beispiel gibt es so, dass man dann weniger Müllsteuer zahlt oder solche Sachen. Und das wirklich als Anreiz macht. Und das, ich war zeitlang im österreichischen Freiwilligenrat und ich habe das dort einmal deponiert und habe gedacht, das wäre schon ganz gut, wenn man da irgendwie drüber nachdenkt und mehr ich brauche dort. Hui, hui. Und das finde ich ein bisschen schade, also wie du das siehst, dass ganz viel, was Leute als Volunteer leisten in Österreich, oft nicht so richtig gesehen wird oder anerkannt wird, sondern ein bisschen als Liebhaberei gesehen wird.
Also ich glaube auch, das ist ein bisschen, wir haben sehr romantisiert eigentlich das Ehrenamt teilweise. Und ohne, dass man eben dann, ja, wie du sagst, irgendwas davon hat. Und genau darum geht es mir schon auch ein bisschen, da bin ich vielleicht ein bisschen hineingeschlüpft, sage ich einmal, in diese Funktion auch. Aber eben genau das anzuerkennen und diese Wertschätzung auch irgendwie mit der kleinen Plattform, die ich habe, aber da zumindest ein bisschen was dazu beizutragen, ja.
Ich stelle jetzt mal die zweite mit Milch und Zucker Frage. Und zwar, die ist, was kann man von dir lernen? Und ich habe es richtig überlegen müssen, was meine Frage ist. Und ich stelle sie das 300. Mal fast.
Also es ist natürlich ganz, ganz schwierig, immer diese Sache mit der Eigen- und Fremdwahrnehmung, gell? Aber ich glaube, dass man von mir einen sehr zuversichtlichen, schrägstrich optimistischen Zugang zur Welt und zum Leben an sich lernen kann und ein gewisses Maß an Gelassenheit, dass ganz vieles einfach gar nicht einmal in unserer Macht und Kontrolle steht und wir viel zu viel Energie damit verschwenden, dagegen anzukämpfen, was gar nicht mal kontrollierbar ist für uns und dabei vielleicht vergessen, die Dinge, die wir irgendwie in unserer Macht haben, und das ist in Wirklichkeit eigentlich immer nur unsere Reaktion auf Dinge, dass wir da einfach achtsamer damit umgehen. Und das ist, ich sag auch dazu, dass das überhaupt nichts ist, was ich perfekt beherrsche, ganz und gar nicht, sondern ich bin da Tag für Tag. Aber ich glaube, dass ich da mittlerweile durch meine Erfahrungen einfach viel angesammelt habe, wovon man gut lernen kann, glaube ich.
Ich glaube, so ein bisschen eine Gelassenheit ist sicher auch nicht schlecht, weil wenn man sich überlegt, wo kann man sich freiwillig engagieren, dann sind das meistens Bereiche, in denen es halt notwendig ist, dass es Freiwillige gibt, weil sonst niemand machen will, weil halt die Thematik dahinter meistens keine ganz tolle ist. Also ich habe zum Beispiel heute den Podcast gehört mit der Dame vom Hospiz, den du gemacht hast, dann eben in Tierheimen oder sonst irgendwo. Also es ist immer so ein bisschen ein trauriger oder ein was ist falsch mit unserer Welt Beigeschmack dabei, wenn man sich freiwillig engagiert. Und wenn du dann mit den Leuten redest, dann brauchst du wahrscheinlich auch so eine gewisse Gelassenheit oder positiven Outlook, damit man da nicht, also wenn es dann jede Woche mit jemandem redest, der in einem Bereich arbeitet, der halt nicht funktioniert, dann ist es, kann das schon ein bisschen auf die Stimmung schlagen.
Du sagst das, und das ist vielleicht auch was,
Den Humor dürfen wir einfach nie verlieren. Also, wenn die Menschheit den Humor verliert, dann haben wir wirklich, dann, ja, dann ist vorbei. Weil das ist das für mich persönlich auch einfach das Coping-Mittel und einfach um mit schwierigen Sachen umzugehen. Manchmal schaffe ich es dann nicht, dass ich das richtige Fingerspitzengefühl an den Tag lege, wann ist wirklich jetzt das angebracht, einen Witz zu machen. Aber ich mache es halt, weil mir das einfach persönlich hilft, mit schwierigen Sachen umzugehen. Und ich glaube auch, dass ich da gute Portion Selbsthumor habe, dass ich einfach selbst auch über mich lachen kann. Das habe ich auch sicher von meinem Dad gelernt, der sich einfach meistens nichts scheißt. Ich hoffe, man darf das bei euch sagen. Genau, und das eben, ja, wie du richtig sagst, das sind oft ganz, ganz schwierige Themen, beziehungsweise da ist eben nichts Romantisches dran in Wirklichkeit. Bei vielen Bereichen, in denen es um Freiwilligenarbeit und Ehrenamt geht und da auch eben mit Humor an die Sache ranzugehen, ist ganz, ganz wichtig, glaube ich. Und das zeigt sich auch immer wieder bei meinen Gästinnen und Gästen, dass da einfach, ja, das sind irrsinnig lustige Leute meistens.
Das so schön, dass du Gästinnen sagst, weil wir kriegen das öfters zu hören, dass es kein Wort, das es wirklich gibt.
Ja, das ist mir generell
Ja,
sehr
das
positiv ausgefallen, dass du im Podcast genderst, noch so, wenn man mit dir redet.
Ich kenne dich jetzt schon eine ganze Stunde lang, also ich kann dich total schon einschätzen, was man von dir lernen kann. Aber was ich bis jetzt weiß, dass man von dir sicher Offenheit lernen kann gegenüber anderen Menschen.
Yes, das habe ich wahrscheinlich vergessen. Na voll, ist auch eines meiner großen Credos, offenes Herz und offene Ohren und ja, überhaupt Offenheit, ja, voll. Open-mindedness auch.
Ich habe den Podcast heute beim Autofahren gehört, mit den Medical Volunteers. Und da ist, was ich total interessant gefunden habe, das ist ja schon ein schwieriges Thema, das mit jemandem zu besprechen. Und über das Volunteering im medizinischen Bereich bei Menschen, die aus der Gesellschaft ein bisschen draußen sind, sagen wir so. Aber du bist ja mit denen sogar mitgereist. Also es ist ja halt noch einmal ein Decker mehr. Ne? Wie ergibt sich das für dich?
Ja, das war auch eine Fahrding Connection. Die Resi, mit der ich den Podcast aufgenommen habe, auch noch einmal riesen herzlichen Dank an dieser Stelle, falls sie das hören wird. Die war mit meinen Brüdern auf einem sogenannten Jamboree. Das sind eben diese internationalen Großlager, wo ich da selbst in England war. Die war mit denen gemeinsam in einer sogenannten Patrouille, also in einer Kleingruppe. Und die hat sich dann einfach einen Tag bevor ich abgereist bin, am 22. Februar, hat sie sich bei mir gemeldet und gemeint, hey, ich fahre am Samstag von Graz nach Thessaloniki, weil ich dort wieder in der Flüchtlingshilfe helfe. Und falls ich noch keine Pläne habe oder so, kann ich gerne auch mitfahren. Sie haben noch zwar nicht viel, aber ein bisschen Platz im Auto. Und dann habe ich tatsächlich meine Pläne umgeworfen und bin statt über Bulgarien über Griechenland gefahren und bin dann mit denen mit und habe eben eh auch von vornherein zu ihr auch gesagt, hey, das wäre ja voll cool und das voll gut passen für da, ob sie da Lust drauf hätte, das für MVI zu machen. Und ja, war irrsinnig spannend dort zu sein. Also es waren zwar nur 3 Nächte, in deren Headquarter in Thessaloniki, aber es war echt cool und man hat wirklich auch irgendwie so spüren und fühlen können, wie viel zwischenmenschliche Liebe und Respekt da auch einfach in der Luft liegt, weil man das eben, glaube ich, ganz einfach irrsinnig braucht, wenn man zum Beispiel in der, ja, ich setze es unter Anführungszeichen Flüchtlingshilfe. Wenn man da engagiert ist, dann braucht man das, glaube ich, einfach. Und das hat man dort richtig gespürt. Und ich habe irrsinnig coole Menschen kennengelernt. Und ja, so passiert mir das häufig, dass ich einfach in solche Sachen reinrutsche.
Gibt es für dich Themen, die du sagen würdest, das interessiert mich jetzt nicht so, das Thema, der Themenbereich in der Freiwilligenarbeit? Also, weil es gibt sicher auch Gruppierungen oder Vereine, die vielleicht Sachen machen, die dich jetzt nicht interessieren oder die politisch vielleicht irgendwie ein bisschen am anderen Ende der Welt sehen oder so. Gibt es da Grenzen für dich?
Also grundsätzlich möchte ich mir eigentlich keine setzen. Also wenn jetzt, keine Ahnung, Die Mama hat früher Briefmarken gesammelt, aber der Briefmarkenverein daherkommt, keine Ahnung, das ist dann halt schwierig. Solche Sachen, die halt sehr nischig sind, finde ich dann einfach manchmal ein bisschen schwierig. Und mir geht es halt auch oft immer um die zugrunde liegende Überzeugung, Philosophie, Idee. Das liebe ich halt. Und wenn es das nicht, wenn ich das Gefühl hätte, das gibt's da nicht zu holen, dann würde ich mir vielleicht das zweimal überlegen, weil du politisch angesprochen hast. Tatsächlich habe ich, na, stimmt nicht. Ich hab da nicht Politik freigehalten, weil allein die Folgen mit MVI doch auch politisches Material enthalten, sagen wir mal so. Aber ich würde es nicht ausschließen, mich da auch mit jemandem vom ganz anderen Ende des Spektrums zu unterhalten, weil der Musiker und Hip-Hopper Captain Peng hat einmal so schön gesagt, adoptier ein Arschloch. Und man muss auch mit den Leuten reden, mit denen man gar nichts anfangen kann, weil nur so können wir weiterkommen, glaube ich. Das ergibt sich seltener. Einfach so. Da muss man, glaube ich, wirklich auch drauf hinarbeiten und drauf zugehen. Aber ich habe da zum Beispiel schon auch einmal bei so einer Initiative von der Zeit, also von der deutschen Die Zeit mitgemacht, wo man halt zusammengepaart worden ist mit
Ah ja.
jemandem, um von einer anderen Sichtweise aufgrund von irgendeinem Fragebogen, den man ausgefüllt hat. Und ich finde solche Gespräche irrsinnig interessant. Und ich habe grundsätzlich, versuche ich den Ansatz zu verfolgen, dass man immer was mitnehmen kann. Und dann ist es ein gutes Gespräch und eine gute Diskussion, wenn ich von dir was mitnehme und du was von mir mitnimmst. Dann war es ein Austausch. Und darauf sollte eigentlich eine Diskussion immer abzielen. Und nicht, wie ich es auch in der Vergangenheit oft gemacht habe, darauf Recht zu haben, zum Beispiel. Was, glaube ich, bei vielen Leuten der Fall ist, dass die eher darauf abzielen. Aber grundsätzlich schließe ich nichts aus, ne?
Du hast vorher schon ein bisschen über Humor geredet, dass man den braucht und du hast gesagt, dein Coping-Mechanismus ist Humor. Und das wäre eigentlich die perfekte Überleitung gewesen zur dritten Frage, aber wir hatten halt noch andere Fragen dazwischen. Deswegen jetzt die große Frage. Was bringt dich zum Lachen?
Vieles, sehr, sehr vieles. Hoppalas, jetzt nicht die klassische Ups, die Pannenshow Hoppalas, aber einfach so, wenn Dinge einfach, keine Ahnung, an einem Ort sind, wo sie gar nichts verloren haben, zum Beispiel, oder wenn einfach irgendwas Überraschendes passiert, was man so überhaupt nicht erwartet hat. Bin schon auch ein großer Freund vom schwarzen Humor, also das mag ich schon. Auch österreichisches Kabarett finde ich sehr lustig. Also ja, es gibt da wirklich sehr, sehr vieles eigentlich. Ich lache sehr gerne.
Auf eine Sache möchte ich jetzt noch ein bisschen hin, weil wir die noch gar sehr ausgeklammert haben, immer nur ein bisschen gestreift. Wieso reist du gerade nach Südkorea? Was machst du dort?
Also ich habe es jetzt gerade nicht griffbereit, sonst hätte ich es in die Kamera gehalten. Na, ich habe tatsächlich schon eine Mission sozusagen. Ich bin auf dem Weg zu einem dieser Jamborees, also dieses Pfadfinder-Großlager, das findet alle 4 Jahre statt und das nächste eben oder heuer eben das in Südkorea. Das letzte war 2019 in West Virginia in den USA. Und ja, ich habe mir gedacht, anstatt dorthin zu fliegen, so wie es die meisten anderen, wahrscheinlich fast alle machen werden, versuche ich es zumindest über den Land- und den Seeweg. Und deswegen muss ich auch Ende Juli dort sein. Also ich habe auch dementsprechend ein recht enges Zeitfenster. Ich würde mir eigentlich eh gern viel, viel mehr Zeit für alles nehmen, aber ich muss vorankommen.
Ich habe eine praktische Frage und eine blöde Frage. Welche hättest du gern zuerst?
Die Blöde.
Okay, wie funktioniert das mit dem Leben und dem Geldverdienen so in den nächsten paar Monaten?
Aha, ja, das ist gar keine blöde Frage eigentlich. Das ist sicher eine Frage, die sich viele stellen. Na, also ich habe im November meinen Job bei der kleinen Zeitung gekündigt, damit ich mich auf A, den Podcast ein bisschen fokussieren kann und B, auf dieses Abenteuer. Und habe mir ein bisschen was auf die Seite gespart, damit sich das ausgeht. Ich habe außerdem mir die Challenge gesetzt, mich für Transport, Unterkunft und Verpflegung mit 10 € am Tag durchzukämpfen. Das hat jetzt mal besser, mal weniger gut geklappt bislang. Aber solange sich dann am Ende im Schnitt die Waage hält, passt das schon. Und ich versuche jetzt schon, das so ein bisschen als erstes Experiment und so die ersten Schritte zu setzen, ob man von sowas leben kann. Also im weitesten Sinne sage ich einfach Content Creation dazu, weil ich mache nicht nur den Podcast, sondern ich mache halt auch die Vlogs zum Beispiel auf YouTube. Also da arbeite ich jetzt gerade am zweiten, einer ist schon draußen. Und habe dazu zum Beispiel dann auch eine Patreon-Seite eingerichtet, wo man mich unterstützen kann, wenn man das cool findet, was ich mache. Ja, Sponsoring und Marketing habe ich so ein bisschen ein zwiegespaltenes Verhältnis, muss ich ehrlich sagen. Also ich habe bis jetzt, bis zur Reise eigentlich meinen Podcast werbefrei gehalten, habe jetzt aber zum Beispiel mit einer Versicherung einen Sponsorvertrag abgeschlossen, eine Reiseversicherung, die ich sowieso brauche. Und dann habe ich einfach einmal angefragt und die haben gesagt, ja, passt. Erwähnst uns halt x-mal und dafür zahlen wir dir die Reiseversicherung. Also solche Sachen. Und ja, schau mal, wo sich das noch hinentwickelt. Also mein Papa hat immer gesagt oder sagt immer, Geld ist auch nur bedrucktes Papier. Und keine Ahnung, ich habe auch ein Tattoo, da steht Bare Necessities, das Wichtigste, was man zum Leben braucht. Also ich verschlag schon noch so ein bisschen diesen nicht ganz minimalistischen, aber schon, ich brauche keine großen, wie sagt man, Autos, Uhren. Statussymbole, das ist ja, ist nicht meins.
Meine praktische Frage ist, du bist jetzt in Antalya und bist nach Südkorea. Da sind schon ein paar Staaten dazwischen, die ein bisschen problematisch sind.
Ja, das ist durchaus richtig. Ich habe mein
Was
iranisches
ist da so
Visum.
der Weg?
Ja, also es waren am Anfang zwei Routen sozusagen zur Auswahl, aber mich hat eigentlich immer die Südroute ein bisschen mehr gereizt. Südroute habe ich sie einfach so getauft, weil sie südlich vom Kaspischen Meer verläuft. Also als nächstes geht es dann für mich in den Iran. Da habe ich jetzt das Visum schon seit letzter Woche. Und dann, also Plan ist so ein Monat ungefähr plus minus im Iran zu sein. Dann weiter nach Pakistan. Dann von Pakistan nach Indien. Von Indien über Nepal, dann nach China und dann bis ganz rüber in China und dort dann das letzte Stück mit der Fähre, weil Nordkorea das geht, glaube ich, gar nicht nochmal. Also selbst wenn man es drauf anlegen wird, und das kann ich der Mama sowieso nicht antun.
Aber trotzdem, meine, es sind jetzt Länder, die vielleicht ein bisschen sicherer sind und so weiter. Also es ist jetzt nicht Nordkorea dabei, aber also die Iran-Pakistan-Seite ist jetzt auch nicht nix, ja?
Also ich möchte nicht so jemand sein, der unterwegs ist und immer nur die schönen Seiten herzeigt und wie toll nicht alles ist, gell? Also das liegt mir auch fern und ich war auch selbst schon recht viel unterwegs und habe das aber eben aus den Gründen deswegen nicht so irgendwie großartig jetzt auf Social Media gemacht, weil ich eben der Meinung bin mittlerweile, dass wir dort einen kleinen Ausschnitt präsentiert bekommen, der eigentlich nicht die Wahrheit widerspiegelt und dass ich gestern in einem Lieferwagen gepennt habe, ist auf meiner Instagram-Story zu sehen. Also es ist nicht alles rosig. und so wird es auch auf der Reise sein. Also so wird es dann auch im Iran sein, so wird es in Pakistan sein. Natürlich mit Hausverstand werde ich mich versuchen, aus brenzlichen Situ oder von brenzlichen Situationen fernzuhalten. Das ist gar keine Frage. Und ja, ich habe tatsächlich mehr Sorge vor, also ich habe, sagen wir es mal so, ich habe wenig Sorge, dass mir die Menschen irgendwie was Böses wollen.
Wenn wir jetzt schon so über die Zukunft reden, stelle ich dir die letzte mit Milch und Zucker Frage. Und zwar reisen wir in die Zukunft. Es sind 5 Jahre vergangen. Wir haben das Jahr 2028. Was ist im besten Fall in den letzten 5 Jahren in deinem Leben passiert? Schrägstrich
Boah.
im Leben deines Podcasts.
Ja, im besten Fall bin ich unterwegs und kann mir damit meinen Lebensunterhalt verdienen und mir meinen Traum erfüllen, jedes Land der Welt einmal bereist zu haben und dem näher zu sein, wenn ich ihn noch nicht erfüllt habe. Das wäre eigentlich der beste Fall, glaube ich.
Und unterwegs immer mit Podcast-Equipment.
Also ja, Podcast-Equipment, beziehungsweise Könnte mir schon auch vorstellen, mehr auch ein bisschen Videorichtung zu gehen. Mir macht das Spaß, nur da fehlt mir halt einfach das Know-how, wie man an meinen Vlogs unschwer erkennen kann. beziehungsweise halt jetzt auf dieser Reise auch einfach die Zeit, weil einfach die Post-Production und das ganze Zusammenschneiden und so einfach so irrsinnig viel Aufwand ist, dass man da wirklich ein Qualitätsniveau erreicht, was dann halt auch Leute sehen wollen und was vor allem eben in unserer Zeit muss man leider schon noch immer, wenn man es drauf legt und sich wirklich damit finanzieren möchte, halt irgendwie auch die Algorithmen bedienen und was die halt wollen, weil wenn du auf YouTube nichts erreichst und dann wirst du auf YouTube auch nicht monetarisieren können, das ist halt, ja, das ist dieses Spannungsfeld, was ihr eh auch sicher gut kennt.
Ja, wir haben gerade sehr wissend mit dem Kopf gewackelt, wie zwei so Wackeldackel, weil das ist so unser tägliches Ärgernis, das Instagram. Ja.
Ja, voll. Also ich bin da auch eben sehr, sehr zwiegespalten und weiß auch nicht, wie viel ich das wirklich bedienen möchte, weil ich schon auch mir dessen bewusst bin, dass wir halt in dieser Aufmerksamkeits-Economy, es ritt dann alle drum. Und es ritt dann sowohl etablierte Medienhäuser drum, als auch eben, ich sage mal, selbstständige, unter Anführungszeichen, Content Creator, die gerade irgendwo am Anfang stehen oder wo auch immer. Es geht alles immer nur um Aufmerksamkeit. Und wie weit man da mitmachen will, das muss halt jeder für sich entscheiden, glaube ich. Und jeder für sich einen guten Weg finden.
Ich glaube, das waren vorerst gute Schlussworte. Wir könnten sicher noch stundenlang weiterreden. Wow. Weil ich finde das auch so nett, dass unsere, also darüber haben wir jetzt gar nicht geredet, dass unsere Podcast-Konzepte eigentlich eh recht ähnlich sind. Also von wegen Leute vor dem Vorhang und sowas. Also da gibt es sicher noch einiges, was wir bereden könnten. Vielleicht schaffen wir es ja für einen Teil 2. Würde uns auf jeden Fall sehr freuen.
Lieben gern.
Aber für heute sind wir mal am Ende angelangt. Wo finden denn die Hörerinnen und Hörer deinen Podcast und deine YouTube-Sachen und deine Blogs und alles Mögliche, was da dran hängt?
Also auf Spotify findet man es, glaube ich, am einfachsten, wenn man Diary of Volunteers on Earth eingibt, weil da gibt es zu viele andere Sachen. auf YouTube Dove Podcast, also einfach YouTube/@Dove Podcast, Dove. Und was habe ich noch? Instagram. Hitchhiking underscore, also unterstrich Dove. Da gibt es eigentlich so die täglichen Updates von der Reise. Die Vlogs sind auf YouTube zu finden und die Podcasts im Idealfall auf Spotify und auf YouTube.
Ich habe noch eine andere Frage.
Bitte.
Und zwar, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wir haben von Anfang an irgendwie so uns so einen Gast vorgenommen, das war nämlich ein Gast in dem Fall, wo wir gesagt haben, das ist so unser Ziel, dass die Person bei uns im Podcast ist.
Oh.
Hast du so jemanden?
Boah, erst einmal die Frage retour, wer ist es bei euch?
Wir hatten ihn
Markus
schon.
Wiebusch war schon.
War schon, wer? Wer?
Markus Wiebusch von der Band Ketka.
Wow, cool.
Und wir suchen einen neuen.
Ja. Wir brauchen ein neues Ziel.
wen hätte ich meine, vielleicht passiert das sogar heuer noch, vielleicht im Juni remote. Ich würde. Aber da weiß ich nicht, ob er dann zu mir in den Podcast kommt oder ich zu ihm, aber wahrscheinlich eher er zu mir. Ali Maloji hätte ich,
Sehr cool.
weil der irrsinnig viel auch damit zu tun hat, dass ich das jetzt eigentlich mache, weil der mich schon sehr inspiriert hat auch mit seiner Arbeit und riesengroß gedacht, aber ich glaube, ich weiß nicht mal, ob der überhaupt auf Podcasts geht, aber das war halt der Beginn meiner Podcast-Reise und ich bin mir auch sicher, dass sich da jetzt viele Leute wundern werden, dass das jetzt noch kommt zum Schluss. Aber Joe Rogan, weil ich einfach, ich finde seine Art, wie er neugierig, wie ein kleines Kind an Sachen rangeht, Kontroverse hin oder her, ich find ihn einfach sympathisch und er ist lustig. Ich kann mir nicht helfen. Also jetzt noch einmal kurz so hinterher wie sagt man da? Die Guilty
Ja.
Pleasures.
Ich finde es total wichtig, nämlich als Podcast irgendwie ein bisschen ein Ziel zu haben und sagen, okay, das wäre ein großes Ding, weil das auch einen inspiriert oder motiviert, all diese schönen Stunden vorm Schneiden zu sitzen.
Voll. Na, das, also, das wäre schon der heilige Gral, finde ich, glaube ich, momentan.
Dann sage ich auch noch für uns nochmal danke fürs Zeitnehmen und für das Durcheinander mit Zeitzonen. Das ist mein Albtraum. Also vielen, vielen Dank und für den Einblick in dein Leben und deine Philosophie, Pfadfinder, deinen Podcast. Ich hoffe, es gibt es ganz viele Leute, die sich denken, ja, da muss ich mal reinhören. Das ist mich wirklich super und gehört, gehört. Dann können wir dir noch wünschen, eine gute Reise.
Dankeschön.
Eine sichere Reise vor allem. Ja.
Klopf auf Holz und wie die türkischen SchamanInnen sagen würden, kneif dir in den Arsch. Habe ich gelernt.
Ich kann dir mitgeben, in Bosnien sagt man, man darf nicht von oben auf Holz klopfen, sondern von unten. Man will das Glück ja nach oben klopfen, nicht nach unten. Also vielen, vielen Dank, gute Reise. Und wer unsere anderen Podcasts hören will oder wissen, welche anderen Geschichten wir schon erzählt haben oder uns Menschen erzählt haben, findet die auf unserem Blog unter www.mitmichundzucker.at oder allen gängigen Podcast-Plattformen.